Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen. Drohnensichtungen über Flughäfen, tausende gestrandete Fluggäste, das waren Bilder aus dem letzten Herbst, die für Unsicherheit gesorgt haben, sowohl bei Fluggästen, aber auch in der europäischen Sicherheitspolitik. Und weil es diese Drohnenüberflüge über kritische Infrastruktur in Europa im vergangenen Jahr gab, hat die EU-Kommission jetzt einen Aktionsplan vorgestellt, um den Gefahren durch Drohnen zu begegnen. Und das wiederum heißt nun auch für Unternehmen aus der Rüstungsbranche, hier entsteht ein neuer Markt für Drohnenabwehrtechnik. Eines dieser Unternehmen ist Heckler & Koch aus dem baden-württembergischen Oberndorf. Hören wir mehr zu in dieser Sendung. Außerdem, während das deutsche Wirtschaftsmodell des exportgetriebenen Wachstums schwächelt, ist das auch in China mittlerweile der Fall. Das Land bemüht sich, mehr Nachfrage im Inland zu erzeugen, mit mäßigem Erfolg aber. Die Chinesinnen und Chinesen halten ihr Geld zusammen. Es grassiert die Angst vor einer Deflation, also einem Preisverfall. Auch gleich hierzu mehr. Als Übernahmekrimi wird das bezeichnet, was sich seit Ende 2024 zwischen der deutschen Commerzbank und der italienischen UniCredit abspielt. Mittlerweile hält die UniCredit knapp 26% der Anteile der Commerzbank und die Commerzbank versucht, die Übernahme zu verhindern, indem sie die eigenen Gewinne nach oben schraubt und so den Preis für die Übernahme erhöht. Heute gab es neue Zahlen der Commerzbank. Mischa Erhardt dazu.
Lächelnde Gesichter in Frankfurt bei der Commerzbank. Der Gewinn durch laufende Geschäfte, der sogenannte operative Gewinn, hat mit 4,5 Milliarden Euro einen neuen Rekord erreicht. Und die Aussichten sind ebenfalls gut.
Unserem erklärten Ziel, eine feste Größe unter den erfolgreichen europäischen Banken zu sein, sind wir auch in diesem Jahr wieder ein Stück näher gekommen.
So Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. Solche Worte sind an die Aktionäre der Bank gerichtet. Sie sollen ihr die Treue halten. Und damit auch die Mitarbeiter. Seit Ende des letzten Jahres hat die Commerzbank ein Mitarbeiteraktienprogramm eingeführt, um die Verbundenheit zur Bank zu erhöhen und die Motivation zu stärken. Sie sind aber auch an die italienische UniCredit gerichtet, die es auf die Commerzbank abgesehen hat. Deren Chef Andrea Orcel hat das Motto ausgerufen, UniCredit unlocked and unlimited, grob übersetzt, also entfesselt und im Wachstum durch nichts mehr limitiert. Das ist der Start einer neuen Ära von unbegrenzten Möglichkeiten, ehrgeizigen Zielen und einem grundlegenden Umdenken darüber, was eine paneuropäische Bank sein sollte, sagte Andrea Orcel am Montag. Er und seine UniCredit haben ab Herbst 2024 angefangen, Anteile an der Commerzbank einzusammeln. Startschuss war ein Anteilspaket, das der Bund und die damalige Bundesregierung verkauft hatte. In der Folge sprach Andrea Orcel offen von Plänen, die Commerzbank übernehmen zu wollen. Doch die sträubt sich nach wie vor. Wobei, eine Nachfrage dazu hatte Bettina Orlopp heute zunächst ganz vergessen.
Ach, die Italienfrage. Sehen Sie, das ist so aus meinem Gedanken heraus. Es tut mir total leid, die Italienfrage. Sie ist so gar nicht präsent gerade.
Offenbar hilft Humor im schwelenden Übernahmekampf. Dann präzisiert die Commerzbank-Chefin aber, dass der Ball in dieser Frage auf Seiten der UniCredit liege. Die hält mittlerweile 26% der Anteile der Commerzbank. Über Finanzinstrumente hat sie Zugriff auf weitere 3%. Ab Ende Februar läuft eine Frist aus, nach der die UniCredit beim Überschreiten der Schwelle von 30% kein Bargeldangebot mehr machen muss, sondern Commerzbank-Aktionären auch einen Aktientausch anbieten könnte.
Am Ende können wir das ja auch gar nicht beeinflussen, wann und wie ein Angebot kommt. Und Sie können sich sicher sein, wir sind auch immer vorbereitet. Da war ja auch der klare Angang, dass das im Moment aus Sicht der UniCredit-Aktionäre im Moment nicht so sinnvoll wäre bei den derzeitigen Bewertungslevels. Ja, und aber ansonsten ist das auch nicht unser Thema, sondern das ist das Thema der UniCredit und da gehört es auch hin. Unsere Aufgabe ist es, unsere Strategie umzusetzen und dann natürlich, wenn etwas kommen sollte, dann auch ergebnisoffen damit umzugehen.
So Bettina Orlopp. Ob ein Übernahmeangebot kommt und wenn ja, in welcher Form, ist aber ungewiss. Andrea Orcel gibt sich gelassen. Auf die Frage, welche Rolle Fusionen und Übernahmen beim Wachstum der UniCredit spielen könnten, sagte er,
M&A done at the right terms and the right strategic fits can add significant value.
Fusionen und Übernahmen zu den richtigen Bedingungen mit der richtigen Strategie könnten einen erheblichen Mehrwert schaffen. Aber, so der UniCredit-Chef,
we have a great strategy, a great plan and a great execution on an organic basis. We don't need to do it. We look at it.
Wir haben eine großartige Strategie, einen großartigen Plan und setzen das auf organischer Basis um. Wir müssen das nicht tun, wir beobachten das. Die so unter Beobachtung stehende Commerzbank wiederum hat im vergangenen Jahr unter dem Strich einen Gewinn von 2,6 Milliarden Euro eingefahren. In Zukunft sollen die Gewinne noch höher ausfallen. Auch, weil die Commerzbank einen rigiden Sparkurs fährt. Andererseits will die Bank die Dividende deutlich erhöhen. Sie soll von 65 Cent auf 1,10 Euro pro Aktie steigen. Zudem hat die Commerzbank angekündigt, für über 500 Millionen Euro Aktien zurückkaufen zu wollen. All das, hohe Gewinne, steigende Effizienz und Ausschüttungen an die Aktionäre machen die Aktie der Commerzbank attraktiver. Steigt aber der Kurs, wird eine Übernahme durch Konkurrenten wie UniCredit immer teurer und damit schwieriger.
Bei der Commerzbank ist man also darum bemüht, den Aktionären ein Bild zu vermitteln, dass man diese bei der Stange hält. Stefan Wolf beobachtet heute für uns das Börsengeschehen in Frankfurt. Funktioniert das denn?
Funktioniert es nicht ganz. Die Zahlen der Commerzbank waren ja im Rahmen gestern schon bekannt gegeben worden. Da hatte sich der Kurs der Commerzbank-Aktien mühsam von einem relativ deutlichen Minus knapp ins Plus vorgearbeitet. Heute wieder Verluste bei Commerzbank-Papieren um 5%.
Und schauen wir vielleicht auf den DAX zum Mittag?
Ja, der deutsche Aktienindex zeigt sich von den verschiedenen Bilanzen der Unternehmen leicht belastet. Auch in Erwartung neuer Konjunkturdaten aus den USA verliert der DAX 68 Punkte oder 0,3%, steht bei 24.921.
Und schauen wir mal schwerpunktmäßig auf die Tech-Branche. Wir hören ja seit Monaten die Warnungen vor einer möglichen KI-Blase. Nun war es in den letzten Wochen so, Amazon, Google und Co. haben alle Milliardeninvestments in KI-Rechenzentren angekündigt und die Aktionäre haben das eher abgestraft. Ist das schon so etwas wie die Skepsis vor einer möglichen Blase?
Das ist ganz sicherlich eine gewisse Skepsis, die man da beobachten kann. Denn noch vor ein paar Monaten ist es ja so gewesen, dass alle Aktien gekauft worden sind, die nicht bei 3 auf dem Baum waren, wenn sie KI in den Mund genommen haben. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Es werden Investitionen angekündigt. Kurz danach werden einige dieser Tech-Unternehmen abgestraft. Und ob das tatsächlich eine breite Skepsis ist, ob die Euphorie verflogen ist, das möchte ich jetzt klären mit Stefan Kemper. Er ist Anlagestratege bei BNP Paribas. Herr Kemper, ist KI die Euphorie vorbei?
Wir erleben zumindest einen bemerkenswerten Stimmungsumschwung. Noch im letzten Jahr hat der Vorstand von Facebook gesagt, das Risiko ist größer, dass man zu wenig investiert als zu viel. Das haben im letzten Jahr noch alle Anleger geglaubt. Jetzt stellt man die Frage, ob diese Extreminvestitionen wirklich auch die erhofften Renditen bringen können. Und da scheinen mehr und mehr Anleger für sich diese Frage eher mit Nein zu beantworten, weshalb man jetzt auf steigende Ausgaben eher ein bisschen verschnupft reagiert. Und das führt dann halt dazu, dass diese Werte auch unter Druck geraten.
Bedeutet das denn auch, dass man damit rechnet, dass nicht jeder mit KI wirklich erfolgreich sein kann?
Ja, definitiv. Diese Einsicht hat sich, glaube ich, mittlerweile durchgesetzt. Den Leuten ist, glaube ich, schon bei DeepSeek, also als die Chinesen ihr erstes KI-Modell vorgestellt haben, klar geworden, dass es vielleicht nicht den einen großen Gewinner geben wird. Diese Zweifel sind jetzt stärker geworden. Gleichzeitig sehen wir, dass die Sorgen auch sich jetzt ausbreiten. Sie haben es gerade gesagt, KI war lange etwas, was sehr positiv gesehen wurde. Jetzt stellt man sich eher die Frage, was passiert denn, wenn KI wirklich erfolgreich ist? Man bekommt quasi Angst vor der eigenen Courage. Das sieht man gerade ja auch bei Unternehmen aus dem Softwarebereich.
Das heißt also, es schwingt auch so ein bisschen mit, dass einige Unternehmen dabei im Rennen um KI auf der Strecke bleiben könnten?
Ja, das definitiv. Die Angst, die jetzt im Markt vorherrscht, ist, dass durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz beispielsweise ganz normale Menschen, Sie und ich, in der Lage wären, relativ komplexe, umfangreiche Softwareprogramme auch selber zu erstellen. Wenn ich das mit KI machen kann, brauche ich keine Softwareanbieter mehr. Darum zuletzt auch die Entwicklung von vielen Unternehmen aus der Softwarebranche deutlich unter Druck, weil da wirklich diese Angst besteht. Und die Investoren gucken jetzt eher, wer könnte durch KI oder welches Business-Geschäftsmodell könnte durch KI unter Druck geraten? Gestern war es dann auch US-Vermögensverwalter, die Kursverluste hinnehmen mussten. Also da ist wirklich ein komplett anderes Mindset. Man denkt eher in Worst-Case-Szenarien, man geht eher von den Risiken aus und guckt nicht mehr auf Chancen.
Hat hier auf dem Frankfurter Börsenparkett unter anderem der Softwarekonzern SAP ja zu spüren bekommen. Ihrer Einschätzung nach, ist das jetzt auch so eine Anlegermode, dass man etwas kritischer guckt, oder ist das eher ein langfristiges Umdenken, was wir hier beobachten?
Ich glaube, es ist ein Stück weit eine gesunde Rückkehr zum Realismus, zumindest was auch die Wachstumserwartungen angeht, die in künstliche Intelligenz eingepreist sind. Gleichzeitig muss man sagen, dass diese Kursbewegung, die wir bei einigen von diesen sehr großen, sehr etablierten Softwareunternehmen sehen, die wirken mittlerweile auch ein kleines bisschen übertrieben. Wir wissen alle, Börse ist Emotion. Letztes Jahr waren wir himmelhoch jauchzend, jetzt sind wir zu Tode betrübt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Man muss aber, glaube ich, gleichzeitig sagen, es ist sehr wichtig, selektiv vorzugehen, denn es wird Unternehmen geben, die werden oder deren Geschäftsmodell wird durch künstliche Intelligenz stark leiden oder vielleicht sogar komplett abgelöst werden. Heißt das, jedes Softwareunternehmen wird in 10 Jahren aufgehört haben zu existieren? Ich glaube, nein.
Aber zur Wahrheit gehört auch, der Geist ist erst einmal aus der Flasche.
Absolut richtig. Es wird, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern, bis wir den Geist wieder in die Flasche zurückhaben. Hier ist also kühler Kopf gefragt. Gleichzeitig macht es, glaube ich, Sinn, sich sehr genau zu überlegen, welche Unternehmen, gerade auch im Softwarebereich, haben eigene Initiativen von künstlicher Intelligenz. Und da könnten dann die Schwächen auch Chancen sein.
Sagt Stefan Kemper, Anlagestratege bei BNP Paribas. Danke auch für Ihren Besuch hier auf dem Frankfurter Börsenparkett.
Ja, vielen Dank auch von mir an dieser Stelle. Eine Firma, Stefan Wolf, über die wir nicht so oft sprechen, ist Gerresheimer, ein Hersteller von Spezialverpackungen aus Düsseldorf. Da stürzt die Aktie heute zeitweise um 30% ab. Warum?
Ja, viel mehr ist es auch nicht mehr geworden, aber auch nicht viel weniger. Es ist bei Gerresheimer inzwischen von einem handfesten Bilanzskandal die Rede. Der Geschäftsbericht wurde noch einmal auf die lange Bank geschoben. Es ist davon die Rede, dass vor sinkenden Gewinnen massiv gewarnt werde. Das alles hat eben dazu beigetragen, dass Anlegerinnen und Anleger der Aktie hier den Rücken gekehrt haben.
Und am Stahlmarkt gibt es auch Bewegungen, konkret bei der Salzgitter AG.
Hier wachsen auf alle Fälle die Erwartungen, dass es deutliche Gewinnsprünge geben könnte, zumindest Gewinnchancen für die deutsche Stahlbranche, aber auch für die ausländische Konkurrenz wie ArcelorMittal. Salzgitter Papiere ziehen daraufhin um über 4% an.
Und schauen wir zum Schluss noch auf den Euro, auf den Anleihemarkt und auf den Goldpreis.
Der Euro liegt aktuell bei $1.1902, ist so etwa das Niveau der vergangenen 2 Tage, muss man ganz klar sagen. Die Umlaufrendite ist um 5 Basispunkte gesunken auf 2,7% und Gold legt knapp 1% zu. Die Feinunze aktuell bei $5.069.57.
Vielen Dank nach Frankfurt an Stefan Wolf. Die Kritik aus Europa oder auch aus den USA an staatlichen chinesischen Subventionen, die häuft sich ja schon in den letzten Monaten. Und dementsprechend bekommt das chinesische Modell der Exportförderung so seine Probleme. Hinzu kommt aber, dass auch der Binnenmarkt in China schwächelt. Eva Lambi-Schmidt aus China dazu.
Eine Straße im Stadtzentrum Chengdus im südwestlichen Landesteil Sichuan. Hier reihen sich mehrere kleine Lebensmittelläden und Restaurants aneinander. Sie verkaufen zubereitete Nudelsuppen, Teigtaschen und Grundnahrungsmittel. Fudong hat hier vor 15 Jahren den Lebensmittelladen seines Vaters übernommen. Er verkauft Reis, Nüsse, Eier und Milch. Fudong hat zuletzt bemerkt, dass die Gemüsepreise gestiegen sind. Daten des Nationalen Statistikamts Chinas zeigen, dass im Januar die Preise für frisches Gemüse, Obst und Fisch teurer geworden sind im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt sind die Lebensmittelpreise demnach jedoch unterm Strich etwas gesunken, um 0,7%. Andere Waren, Konsumgüter und Dienstleistungen sind etwas teurer geworden. Die Verbraucherpreise in China sind im Januar insgesamt um 0,2% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Es ist ein mäßiger Anstieg, der sich seit Mitte vergangenen Jahres abzeichnet. Ich denke, im Vergleich zum vergangenen Jahr ist der Preisunterschied nicht so groß, sagt Don Hu, die in Chengdu Chinesisch unterrichtet. Sie sieht eher, dass sich im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie viel verändert hat und vieles teurer geworden sei. Viele Menschen in China kaufen nicht mehr so viel und sparen. Der Konsum hat sich seit der Pandemie nur langsam erholt. Ich vergleiche die Preise von verschiedenen Läden, bevor ich etwas kaufe. Obwohl es vielleicht nur um ein paar Yuan geht, habe ich trotzdem ein Erfolgserlebnis. Der schwache Konsum wirkt sich auch auf die Läden aus. Hu Xianrong betreibt seit 5 Jahren einen kleinen Kiosk. Vor ein paar Jahren sei noch alles gut gewesen, doch jetzt höre man überall, dass Geschäfte nicht gut laufen. Die aktuelle Wirtschaftslage ist nicht gut. Wenn Kunden kommen, dann kaufen sie nur das Günstigste. Früher haben sie zum Beispiel 50 Yuan für eine Packung Zigaretten ausgegeben, jetzt nur noch 10 bis 20 Yuan, um ein wenig zu sparen. Weil die Wirtschaft nicht läuft, geben die Menschen nicht so viel aus. Chinas Wirtschaft befindet sich seit längerem an der Schwelle zur Deflation und kämpft mit sinkenden Preisen, was als schlecht für die Konjunktur gilt. So sind auch im Januar die Erzeugerpreise zurückgegangen, wobei sich der Rückgang zuletzt etwas abgeschwächt hat. In China sind Überkapazitäten und Preisdruck ein großes Problem. Hersteller produzieren mehr, als sie verkaufen können und bieten die Waren immer günstiger an. Vieles wird dann ins Ausland verkauft, weil der Binnenmarkt schwach ist. Chinas Staats- und Parteiführung hat das Problem erkannt. Die Überproduktion soll eingedämmt und der Binnenmarkt gestärkt werden. So soll die Wirtschaft sich in Zukunft nicht nur auf den Export ins Ausland stützen. Um den Binnenmarkt zu stärken, will Chinas Führung den Konsum seit längerem fördern, zum Beispiel mit Einkaufsgutscheinen und günstigeren Krediten. Bislang mit mäßigem Erfolg. Su Jian, Wirtschaftsprofessor von der Universität Peking, sieht weiter Handlungsbedarf. Ein Problem sei das Sozialsystem, das den Menschen nicht genügend Sicherheit gebe, Geld auszugeben. Daher würden sie eher sparen. Tatsächlich ist einer der Gründe für die mangelnde Binnennachfrage in China, dass unser derzeitiges Sozialversicherungssystem noch weiter verbessert werden muss. Es ist nicht perfekt. Wenn es darum geht, Geld auszugeben, haben die Menschen Sorgen. Der nächste Schritt wäre daher, das Sozialsystem zu verbessern.
Ein Beitrag von Eva Lambi-Schmidt. Dass in Deutschland die Wirtschaft weiter schwächelt, das zeigt sich an vielen Stellen und in vielen Branchen, nicht aber am Tourismus hierzulande. Melanie Böff dazu.
Die Branche hat einen neuen Übernachtungsrekord aufgestellt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nämlich wurden im vergangenen Jahr rund 498 Millionen Übernachtungen gezählt. Ein Zuwachs von 0,3% zu 2024. So viele wie nie also. Besonders gut lief das Geschäft im Dezember, was maßgeblich zum neuen Rekord beitrug. Und die allermeisten Gäste machen offenbar Urlaub vor der eigenen Haustür. Dagegen kamen weniger Urlauber aus dem Ausland nach Deutschland. Ein Grund dafür ist auch die Fußball-Europameisterschaft gewesen, die im Sommer 2024 natürlich viele Reisende aus dem Ausland angelockt hatte. Während Hotels und Pensionen weniger Übernachtungen verkauft haben, blieb die Lage bei Ferienunterkünften etwa gleichbleibend. Die Zahlen des Statistikamtes zeigen aber vor allem auch, was im Trend liegt, und das ist nach wie vor der Campingurlaub. Die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen ist deutlich gestiegen. Blickt man auf den Zeitraum vor der Corona-Pandemie, die gerade Campen beliebt gemacht hat, zeigt sich eine Steigerung der Übernachtungen um rund 25%.
Ein Beitrag von Melanie Böff. Der Waffenhersteller Heckler & Koch hat nicht den allerbesten Ruf. Lange galt das Unternehmen als verschwiegen. Außerdem macht es Schlagzeilen, als es vom Landgericht Stuttgart zu einer Strafzahlung verurteilt wurde, weil ehemalige Mitarbeiter Waffen illegal in Krisenregionen ausgeführt hatten. Das ändert sich mit der aktuellen Wiederaufrüstung in Deutschland. Und auch Heckler & Koch selbst ändert sein Geschäftsmodell und baut zunehmend auf Drohnenabwehr. Thomas Wagner.
Wie wichtig ist Heckler & Koch als Arbeitgeber, als Wirtschaftsfaktor hier in der Region?
Also es ist sehr wichtig hier in der Region. Es ist, glaube ich, auch einer der größten Arbeitgeber.
Also ich denke, sehr wichtig für die, die da arbeiten. Ja, ich persönlich würde da nicht gern arbeiten. Waffen und so bin ich so dafür. Ist auch gut, dass es gibt, weil Waffen ist für mich nicht nur was Negatives, auch was Positives. Ja.
Zumal in unsicheren Zeiten wie diesen. Doch schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor annähernd 4 Jahren ging es aufwärts mit den Geschäften beim Oberndorfer Waffenhersteller Heckler & Koch, der noch vor 10 Jahren Verluste auswies und auf einem hohen Schuldenberg saß. Und jetzt?
Das Haus in dem Jahr, bevor ich es übernommen hat, hatte es 180 Millionen Euro Umsatz. Aber das Jahr 2024 haben wir 343 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also wir wachsen mit rund 10% Topline pro Jahr.
Sagt Bodo Koch, seit Mai 2018 Vorstandschef bei Heckler & Koch. Das Wachstum hat zwar auch, aber nicht nur mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Für die Bundeswehr produziert das Unternehmen derzeit 250.000 seiner Sturmgewehre vom Typ HK-416. Weitere Kunden sind in aller Welt verstreut, müssen aber im Zuge der sogenannten grüne Länderstrategie entweder NATO-Mitglieder oder NATO-ähnliche Länder sein. Neben den klassischen Handfeuerwaffen, dem Basisgeschäft, geht Heckler & Koch aber nun auch einen ganz neuen Markt an. Ein Drohnenabwehrsystem, basierend auf einem vorhandenen sogenannten Granatmaschinenwerfer, kombiniert mit einem Detektorsystem, das Drohnen im Anflug erkennen kann.
Das Ganze ist KI unterstützt und ist dann mit Granaten werden diese Drohnen beschossen, die man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Luft ansteuern kann, dass sie uns zur Explosion bringt und so den infanteristischen Kämpfer dann eben schützt.
Bodo Koch sieht in solchen Drohnenabwehrsystemen einen Markt mit Wachstumspotenzial.
Die Nachfrage nach Drohnenabwehr wird weiterhin steigen, weil die Drohne als Bedrohung weiterhin erhalten sein wird.
Stetiges Umsatzwachstum um 10% pro Jahr, Anlass genug für Bodo Koch vor dem Stuttgarter Wirtschaftspresseclub ein umfangreiches Investitionsprogramm anzukündigen, nachdem das Unternehmen bereits in den vergangenen 3 Jahren 100 Millionen Euro für neue Produktionsanlagen ausgegeben hat.
Mit den steigenden Anfragen haben wir dann ein neues Investitionsprogramm aufgelegt für die nächsten 3 Jahre, was über 200 Millionen Euro groß ist und werden eben nochmal in die Erweiterung der Produktion wieder im Wesentlichen am Standort Oberndorf, also in Deutschland, investieren.
Mit seinen Expansionsplänen ist Heckler & Koch in Baden-Württemberg nicht alleine. Der Konzern Diehl Defence entwickelt und produziert am Standort Überlingen am Bodensee das Luftabwehrsystem IRIS-T und die zugehörigen Lenkflugkörper. 9 dieser Luftabwehrsysteme sind nach Medienberichten in der Ukraine installiert.
Ein Beitrag von Thomas Wagner aus Baden-Württemberg. Und zum Ende der Sendung schauen wir noch in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse. Darin geht es unter anderem um chinesische Konkurrenz am Markt für Coffeeshops und um die Wettbewerbsfähigkeit in Europa.
Vor dem morgigen EU-Sondergipfel zur Wettbewerbsfähigkeit blickt die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf die unterschiedlichen Positionen Deutschlands und Frankreichs. Wo Bundeskanzler Merz Bürokratieabbau verlangt, fordert Macron Eurobonds, also gemeinsame neue Schulden. Wo Merz auf neuen Schwung für den EU-Binnenmarkt und auf eine ehrgeizige Handelspolitik dringt, wünscht Macron die Bevorzugung europäischer Produkte und so die Abschottung gegenüber Handelspartnern. Merz sucht daher andere Verbündete und hat sie in Italiens Ministerpräsidentin Meloni gefunden. Den altbewährten deutsch-französischen Motor aber kann dieses junge Start-up nicht ersetzen. Ohne Frankreich mögen sich Handelsverträge verabschieden lassen, wenn es nicht anders geht. Die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union müssen Berlin und Paris gemeinsam retten. Für die Lausitzer Rundschau aus Cottbus ist klar, was in Sachen Wettbewerbsfähigkeit zu tun ist. Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi und der frühere italienische Ministerpräsident Enrico Letta haben es in dicken Berichten für die EU aufgeschrieben. Unter ihren Empfehlungen finden sich viele alte Bekannte, den Binnenmarkt vertiefen zum Beispiel. Oder die Kapitalmärkte. Wer Risikokapitalgeber sucht, sucht in der EU oft vergebens. Doch all diesen Plänen ist eines gemeinsam, sie setzen Abstriche an nationalen Interessen voraus. Die bevorstehende dritte Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist Thema in der neuen Osnabrücker Zeitung. Der Abschluss, um den Arbeitgeber und Arbeitnehmer jetzt ringen, hat Signalwirkung. Was jetzt verhandelt wird, dürfte bald auch auf Landesbeamte übertragen werden, darunter Hunderttausende Lehrer. Ohnehin ist der öffentliche Dienst schon jetzt gut aufgestellt. Die Gehälter sind nicht unattraktiv, in mancher Branche hängen sie die freie Wirtschaft ab. Hoffentlich bleiben die Verhandlungsführer der Arbeitgeber gegenüber den überzogenen Forderungen von Verdi hart. Lieber noch ein paar Wochen gesperrte Tunnel als ein Tarifabschluss, den Deutschland nicht verkraftet. Ein chinesischer Coffeeshop-Anbieter ist in den deutschen Markt eingestiegen. Dazu schreibt das Handelsblatt: Ausgerechnet China, das Land der Teekultur, rollt den globalen Kaffeemarkt auf. Mit Kampfpreisen ab 99 Cent für einen Espresso hat die chinesische Kaffeekette Coty Coffee erste Filialen in deutschen Großstädten eröffnet. Erst 2022 gegründet, ist Coty Coffee schon die globale Nummer 3, hinter Starbucks und Luckin Coffee aus China. Die Zeiten, in denen Starbucks von seinem coolen Image und Kultgetränken zehren konnte, sind vorbei. Die Amerikaner und viele Cafés haben es mit den Preisen schlicht übertrieben. Das rächt sich nun, gerade in Zeiten der Inflation.
Und damit endet Wirtschaft am Mittag für heute. Weitere Beiträge und Podcasts mit Wirtschaftsbezug finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App, unter anderem unseren historischen Wirtschaftspodcast Crashkurs. Hier folgt nach den Nachrichten unser Ländermagazin Deutschland heute, wo es unter anderem um die letzten Zeugenaussagen zum Weihnachtsmarktanschlag in Magdeburg von 2024 geht. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank fürs Zuhören.